Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Gudula Geuter, vor allem aber mit Jens Rommel, dem Generalbundesanwalt, der mir an diesem Freitagmorgen in unserem Hauptstadtstudio gegenüber sitzt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Rommel, in der Bundesrepublik hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen ganz klar war, wo der Schwerpunkt der Strafverfolgung der Bundesanwaltschaft liegt. Lange war es die linksextremistische RAF, dann islamistischer Terrorismus oder auch der Rechtsterrorismus des NSU. Zuständig sind Sie außerdem für Völkerstrafrecht, für Spionage. Was von alledem steht heute im Vordergrund?
Wir leben leider tatsächlich in unruhigen Zeiten. Für die Bundesanwaltschaft sind alle Bereiche derzeit mit Arbeit behaftet. Wir sind tätig im Völkerstrafrecht, wenn Sie nur an Syrien und die Ukraine denken, in der Spionage durch Russland und China, in der Terrorismusabteilung, islamistische Anschläge in Deutschland, aber eben auch Konflikte im Nahen Osten.
Was sagt das für den Strafverfolger über unsere Gesellschaft aus?
Die Strafverfolgung allgemein, das gilt für die Kriminalität bei den Staatsanwaltschaften in den Ländern genauso, ist immer auch ein Spiegel der Situation in der Gesellschaft. Zum Teil spiegeln sich soziale Konflikte, Verteilungskonflikte, aber eben auch Konflikte zwischen Gruppen. Und die spüren wir eben jetzt bei der Bundesanwaltschaft. Das sind einmal ideologische Konflikte, wenn ich eben an den islamistisch motivierten Terrorismus denke, aber auch Linksterrorismus und Rechtsterrorismus in Deutschland, aber eben auch die Großkonflikte unserer Zeit, den Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen bis hin zur russischen Spionage und die Lage im Nahen und Mittleren Osten.
Nun sind Sie nicht der Chef aller Staatsanwälte, aber doch wohl der mit dem größten rechtlichen Gewicht. Wie wichtig ist Justiz? Wie wichtig ist eine effiziente Strafjustiz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Die Staatsanwaltschaften verfolgen Straftaten, bringen sie zur Anklage, damit die Gerichte dann über Schuld und Unschuld entscheiden können und die angemessene, die gerechte Strafe verhängen können. Sie leisten damit einen Beitrag zur Konfliktlösung, aber eben auch zur Befriedung der Gesellschaft. Dieser Beitrag ist aus meiner Sicht unerlässlich. Es gibt keine moderne Gesellschaft, die es ohne funktionierendes Strafrecht aushält. Sie ist aber eben auch nur ein Teil der Lösungen. Es liegen oftmals eben Konflikte gesellschaftlicher Art oder ideologischer Art dahinter, die da nur abgebildet werden, aber nicht wirklich gelöst werden.
Und gleichzeitig, wenn wir kurz nochmal bei dieser allgemeinen Perspektive der Strafjustiz bleiben können, klagt etwa der Richterbund da über massive Überlastung, auch der Staatsanwaltschaften mit der Folge von unerledigten Verfahren, von immer mehr eingestellten Verfahren. Was muss da passieren?
Tatsächlich hat die Kriminalität in den letzten Jahren zugenommen, und zwar nicht nur in Zahlen, sondern die Fälle werden eben in vielfacher Weise schwieriger, sei es, dass erhebliche Datenmengen auszuwerten sind, sei es, dass internationale Verbindungen zugenommen haben, einfach durch die Mobilität. Letztlich ist eben auch sehr viel digitale Kriminalität dazugekommen, die ja genauso aufgeklärt werden muss, sodass die Strafverfolgung insgesamt stark belastet ist. Wir haben in den letzten Jahren deswegen erleben müssen, dass viele Verfahren nicht erledigt werden könnten, sozusagen auf Halde liegen. Und da braucht die Strafjustiz gute Gesetze und eine angemessene Ausstattung, vor allem eben mit Personal.
Damit sind wir bei Ihrer Behörde. Was fehlt Ihnen? Wie sehr kommen Sie noch hinterher? Wir haben von der massiven Belastung gesprochen.
Die Bundesanwaltschaft ist sehr stark belastet. Wir haben einen Auftrag als oberste Staatsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof in den Revisionen. Das heißt, alle Rechtsmittel, die von den Landgerichten im Fall der Schwerkriminalität, das sind Sexualdelikte, Mord und Totschlag, Betäubungsmitteldelikte, schwere Gewaltdelikte oder von den Oberlandesgerichten mit Staatsschutzverfahren kommen, die werden zunächst bei der Bundesanwaltschaft bearbeitet, und nur wenn hier ein gut durchdachter Antrag gestellt werden kann, kann der Bundesgerichtshof auch seine Aufgabe erfüllen, das Recht fortzuentwickeln und zur Rechtseinheit beizutragen. Da mussten wir jetzt in den letzten 2 Jahren feststellen, dass wir gut 25% mehr Verfahren als über die langjährigen Zahlen der Vergangenheit zu verkraften haben. Und bei den beiden Ermittlungsabteilungen, das ist einmal Spionage mit Völkerstrafrecht und die Terrorismusabteilung, sind wir auch in einer Breite und Anzahl gefordert wie nie zuvor. Wir schaffen es immer noch, unsere Fälle mit guter Qualität zu bearbeiten, sollten aber jetzt auch die Nachrichtendienste und Polizeien mit mehr Personal ausgestattet werden, muss das natürlich auch von der Staatsanwaltschaft, hier jetzt von der Bundesanwaltschaft, mit mehr Personal weiter bearbeitet werden.
Wollen Sie da eine Größenordnung nennen?
Eine Größenordnung kann ich nicht nennen, weil es davon abhängt, wie sich die Weltlage weiterentwickelt und wie die Personalentwicklung bei den Nachrichtendiensten und bei den Polizeien ist.
Und auch, wie sich das Recht möglicherweise verändert. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD will eine ganze Reihe von Straftatbeständen verschärfen, darunter auch solche, die Sie betreffen, geheimdienstliche Agententätigkeit oder Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, unter die künftig auch Taten mit Alltagsgegenständen wie Messer oder Auto fallen sollen. Hat Ihnen das bisher gefehlt?
Wir waren bisher in der Lage, wenn es zur Ausführung oder zum Versuch eines Anschlags gekommen ist, diese mit den bisherigen Gesetzen zu bewerkstelligen, weil wir es ja dann mit versuchtem Mord, mit gefährlicher Körperverletzung oder zusätzlich mit der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu tun haben, was jetzt die Vorbereitungen der schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeht. Da ist die Strafbarkeit vorverlagert, das heißt, weitere Vorbereitungshandlungen werden unter Strafe gestellt und da ist das jetzt eine Reaktion auf die letzten Taten von Einzeltätern in deutschen Großstädten, die eben mit Alltagsgegenständen wie Messern und Autos durchgeführt worden sind. Ob da jede Einzelmaßnahme einer Strafvorbereitung im Ausland wirklich notwendig ist, das muss man wirklich dann im Einzelnen anschauen. In dem Bereich verstehe ich aber, dass die Politik reagieren muss auf eine Entwicklung, die wirklich das letzte Jahr geprägt hatte. Einzeltäter, die angeleitet oder wenigstens inspiriert werden von Ideologien, dann aber relativ einfach ihre Taten mit Alltagsgegenständen umsetzen konnten. Das erforderte eine politische Reaktion.
Eine politische Reaktion, um überhaupt zu reagieren. Aber die andere Frage ist ja auch, wie sinnvoll das sein kann, gerade in diesen Fällen, wo man nicht Sprengstoff findet zum Beispiel, wo man nicht die Anleitung zum Bombenbau finden kann. Ist das überhaupt realistisch? Und mit welchem Aufwand müsste man da wirklich auch Ermittlungen betreiben, um wegen solcher Vorbereitung, meinetwegen das Anmieten eines Autos, dann gegen jemanden vorgehen zu können?
Die Schwierigkeit besteht eben bei den Alltagsgegenständen darin, dass dann nur noch das Vorstellungsbild des Täters oder seine Einbettung in ein ideologisches Umfeld überhaupt noch Hinweise auf den Verwendungszweck geben. Das wird zu einer erheblichen Zahl von Prüfvorgängen führen, die nur ganz schwer abzuarbeiten sein werden. Es wird also tatsächlich mit dieser Ausweitung zu einer erheblichen Mehrbelastung der Polizeien in den Ländern und aber auch dann der Staatsanwaltschaften und auch der Bundesanwaltschaft kommen. Das gilt insbesondere eben auch noch für Auslandstaten, die ja auch schon in dem bloßen Versuch strafbar sein sollen.
Falls Sie sich auf eine so allgemeine Frage einlassen wollen, schafft ein schärferes Strafrecht mehr Sicherheit?
Ein schärferes Strafrecht kann einen Beitrag leisten zu mehr Sicherheit. Es müssen Rechtsgüter tatsächlich effektiv geschützt werden. Denken Sie an den Schutz des Lebens, der Freiheit, der Unverletzlichkeit auch der Person. Man muss aber eben aufpassen, nicht immer mehr Strafrecht schafft immer mehr Sicherheit, sondern wir dürfen zum einen nicht den Eindruck erwecken, dass allein durch eine Strafvorschrift ein Problem gelöst sei und dann müssen natürlich auch die Mittel zur Umsetzung bereitgestellt werden.
Apropos Mittel, wie sieht es mit den Instrumenten der Strafverfolgung aus? Unter anderem will die Koalition die Vorratsdatenspeicherung neu auflegen, soweit der Europäische Gerichtshof das zulässt. Ihre Partei, die FDP, hatte das verhindert. Wie bewerten Sie das?
Für mich als Strafverfolger ist wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden, Polizeien und Staatsanwaltschaften effektiv Verbrechen aufklären können. Dazu gehören natürlich in einer modernen digitalen Welt auch Telekommunikationsmittel im weitesten Sinn. Aus meiner Sicht ist es wichtig, gerade bei terroristischen Taten auch aufzuklären, mit wem die Betroffenen zuvor kommuniziert haben, kurz davor, was vielleicht die Tatanleitung angeht, etwas länger davor, was ihre Radikalisierung, ihre Motivation angeht. Und da können die Verbindungsdaten durchaus von Bedeutung sein, um ein Umfeld aufzuklären. Denken Sie auch mal an den NSU zurück, eine rechtsterroristische Verbrechensserie in Deutschland, wo man sich lange schwer getan hat, die Verbindungen herzustellen. Deswegen scheint es mir sinnvoll, wenigstens die IP-Adressen bei den Anbietern, ja nicht beim Staat, zwischenzuspeichern, um in Fällen schwerster Straftaten dann darauf zurückgreifen zu können.
Sie hören das Interview der Woche mit Generalbundesanwalt Jens Rommel. Lassen Sie uns zu konkreten Fällen kommen. Die jüngste Nachricht betrifft das Völkerstrafrecht und den Gaza-Krieg. Es geht um eine Scharfschützeneinheit der israelischen Streitkräfte und den Vorwurf, diese sogenannte Ghost Unit habe in Gaza gezielt palästinensische Zivilisten getötet. Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights hat bei ihrer Behörde Strafanzeige eingereicht gegen eine Person aus Deutschland, die daran beteiligt gewesen sein soll. Werden Sie da ermitteln?
Wir gehen als Staatsanwaltschaft sämtlichen Hinweisen nach, egal auf welchem Weg sie uns erreichen. Wir bekommen natürlich Informationen auf dienstlichem Weg von den Nachrichtendiensten, von Polizeien, von der Bundesregierung. Wir schauen selbst Nachrichten und informieren uns aus allgemein zugänglichen Quellen. Und wir gehen natürlich jeder Strafanzeige, jeder Mitteilung eines Sachverhalts und einem Verfolgungsbegehren nach. Im konkreten Fall müssen wir prüfen, was tatsächlich vorliegt und ob ein Anfangsverdacht gegen eine einzelne Person formuliert werden kann. Wir haben letztlich drei Schritte. Wir brauchen tatsächliche Anhaltspunkte, die diese Tat für möglich erachten. Es dürfen keine Hindernisse für die Strafverfolgung vorliegen. Das wären Immunitätsfragen, wenn es zum Beispiel um Anzeigen gegen den Ministerpräsidenten Netanyahu geht. Und dann gibt es bei Auslandstaten, die keinen Deutschlandbezug haben, eben auch die Möglichkeit, von der Strafverfolgung abzusehen.
Hier hätten wir zumindest einen Deutschlandbezug des Täters, genau. Aber darüber hinaus, diese Organisation, das ECCHR, fordert sie auch auf, breiter zu ermitteln mit Strukturermittlungen. Die Organisation wirft Israel vor, bei solchen Verbrechen im Gazastreifen selbst keine ernsthaften Ermittlungen oder Strafverfolgung zu betreiben. Deutschland sei deshalb nach seinen eigenen Regeln nach dem Weltrechtsprinzip zuständig, um Straflosigkeit zu verhindern. Wie sehen Sie das?
Tatsächlich ist es so, dass für die schwersten Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen, das sogenannte Weltrechtsprinzip gilt. Das heißt, wir brauchen nicht, wie im sonstigen Strafrecht, einen Anknüpfungspunkt im Inland oder über die Staatsangehörigkeit des Täters oder des Opfers. Andererseits gilt gerade bei Auslandstaten auch das, was ich vorher genannt hatte, neben dem Verdachtsgrad dürfen keine Hindernisse vorliegen. Und wir brauchen einen Deutschlandbezug, weil die deutsche Justiz schlicht nicht in der Lage wäre, sämtliche Verbrechen auf dieser Welt aus der Ferne aufzuklären. Das heißt aber auch, dass Strukturermittlungen, also die Aufklärung des Gesamtkomplexes ohne Bezug auf eine einzelne Tat, nur dann einen Sinn ergäbe, wenn wir hier höhere Erkenntnismöglichkeiten hätten. Und in dem laufenden Konflikt haben wir im Moment praktisch kaum Erkenntnismöglichkeiten. Das unterscheidet die Situation im Gazastreifen von der Situation in der Ukraine, wo wir durch zahlreiche Geflüchtete, Zeuginnen und Zeugen und andere Beweismittel in Deutschland hatten und die für uns und für andere Staaten auswerten konnten. Da hatte das Strukturverfahren tatsächlich einen Mehrwert, den ich im Gazastreifen derzeit nicht sehe.
Und lassen Sie uns trotzdem als Beispiel bei diesem Komplex bleiben, der ja auch politisch heikel ist. Deutschland hat eine enge, eine historisch hochbelastete Beziehung zu Israel. Inwieweit spielen solche Fragen für Ihre Entscheidungen eine Rolle und wie frei sind Sie da von politischen Erwartungen und politischer Einflussnahme?
Die Aufgaben der Bundesanwaltschaft liegen ja im sogenannten Staatsschutzstrafrecht. Das heißt, es geht darum, die Bundesrepublik vor inneren und äußeren Gefahren in ihrem Bestand und in ihrem Funktionieren als freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat zu schützen. Das heißt, die Aufgaben haben, was die Motivation der Beteiligten angeht, aber auch was die Auswirkungen angeht, immer eine politische Implikation. Das ist ein bisschen weniger, was das Völkerstrafrecht angeht, was die innenpolitische Diskussion angeht, aber sie hat natürlich eine außenpolitische Dimension. Die Bundesanwaltschaft ist eine Staatsanwaltschaft und an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, wir müssen tätig werden, wenn wir einen Anfangsverdacht haben, keine Hindernisse vorliegen und wir eben bei Auslandstaten diesen Deutschlandbezug haben. und wir sind verpflichtet, nach Recht und Gesetz zu entscheiden, ob ein hinreichender Tatverdacht vorliegt nach den Ermittlungen und dann auch Anklage zu erheben. Gleichzeitig sind wir wie alle Staatsanwaltschaften in Deutschland, anders als in Europa zum Teil, weisungsabhängig von dem vorgesetzten Ministerium. Für die Bundesanwaltschaft ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, die eingreifen könnten durch eine rechtmäßige Weisung. Das ist bisher, weil Sie den Gaza-Krieg angesprochen haben, nicht der Fall.
Zu dieser Frage der Unabhängigkeit kommen wir vielleicht gleich nochmal in anderen Zusammenhängen. Aber lassen Sie uns erstmal beim Völkerstrafrecht bleiben. Seit dem Überfall auf die Ukraine begeht Russland Menschenrechtsverbrechen in riesigem Ausmaß. Sie führen aufwendige Strukturermittlungen, allerdings bisher mit wenig konkretem Ergebnis.
Wir haben bei der Ukraine eben sehr früh, schon im März 2022, ein Strukturermittlungsverfahren eingeleitet, eben mit einem doppelten Ziel. Wir wollten für unsere Ermittlungen die in Deutschland verfügbaren Beweismittel, das sind insbesondere Zeugenaussagen von Personen, die hierher gekommen sind, nutzbar machen. Und wir wollten auch in einer Art vorweggenommenen Rechtshilfe für unsere europäischen Partner bis hin zum Internationalen Strafgerichtshof Beweismittel vorrätig halten. Dieser Ansatz in der Breite mit bestimmten Ermittlungsschwerpunkten, Butscha oder im Moment Gefangenenlager, hat aber natürlich dann den Nachteil, dass man sehr viel Informationen verarbeiten muss und erst dann ins Einzelne gehen kann. Wir haben auch personenbezogene Ermittlungsverfahren, aber es ist richtig, dass wir noch keine Anklagen erhoben haben.
Deutschland arbeitet in dem Bereich ja arbeitsteilig mit anderen zusammen, vor allem auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Der Gerichtshof steht unter Druck, unter anderem durch Angriffe und Sanktionen der USA. Wie sehr macht Ihnen das Sorgen?
Die Bundesrepublik hat sich sehr stark engagiert für das Völkerstrafrecht. Das ging bei der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs so. Und es ging innerstaatlich mit dem Völkerstrafrecht genauso gut voran. Es ist uns gelungen, in vielen Bereichen wegweisende Gerichtsentscheidungen herbeizuführen. Zuletzt beispielsweise, was den Völkermord an den Jesiden und Jesidinnen durch den IS angeht. Umso schmerzlicher ist es zu sehen, dass der Internationale Strafgerichtshof vor vielen Schwierigkeiten steht und Angriffe durch andere Regierungen schaden natürlich diesem weltweiten Ansatz, die schwersten Verbrechen gegen die Menschheit als Ganzes zu ahnden und damit perspektivisch natürlich zu verringern.
Wenn die internationale Strafverfolgung geschwächt würde, was würde das dann für die deutsche Rolle in dem Bereich bedeuten?
Die Arbeitsteilung im Völkerstrafrecht sieht ja vor, dass zunächst der Tatortstaat, auch der Täterstaat, die Ermittlungen führt. Wenn dieser Staat nicht in der Lage oder nicht willens ist, sind andere Staaten aufgerufen, das zu tun, in Ergänzung zum Internationalen Strafgerichtshof, soweit der zuständig ist. Das sind leider sehr komplizierte Abschichtungen, weil der Internationale Strafgerichtshof auf einem Vertrag beruht und zunächst ganz grob gesprochen eben nur Vertragsparteien gebunden sind. Die Verantwortung der Drittstaaten wird natürlich umso größer, je weniger der Tatortstaat und oder eine internationale Gerichtsbarkeit in der Lage ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Für die Ukraine versucht man nun ja mit einem gemischten Gerichtshof zwischen dem Europarat und der Ukraine insofern eine Abhilfe zu schaffen, die die Legitimität eines internationalen Gerichtshofs mit dem konkreten Strafanspruch der Ukraine verbindet.
Und zur Ukraine nochmal in ganz anderer Hinsicht. Die italienische Polizei hat einen Ukrainer festgenommen, den sie wegen des Anschlags auf die Nord Stream Pipelines vor 3 Jahren in Verdacht haben. In dieser Woche hat ein italienisches Gericht verhandelt, ob er überstellt wird. Haben Sie da Neuigkeiten?
Also jetzt Stand heute, Freitag früh, habe ich noch keine Neuigkeiten, ob die Auslieferung bewilligt worden ist. Da müssen wir einfach die Entscheidung des italienischen Gerichts abwarten.
Sie haben in einem Interview noch im November gesagt, es bleibe bei diesen Ermittlungen noch viel zu tun, auch was die Frage betrifft, ob es eine staatliche Steuerung der Anschläge gegeben hat. Sind Sie da weiter?
Wir sind bei den Ermittlungen insgesamt weitergekommen. Wir ermitteln gegen mehrere identifizierte Beschuldigte. Was die jeweilige Motivation jedes einzelnen Beschuldigten und die Hintergründe der Tat insgesamt angeht, dauern die Ermittlungen noch an. Und was eine etwaige staatliche Steuerung dieses Anschlags angeht, kann ich leider heute noch nichts Konkretes mitteilen.
Und jetzt nochmal in diesem Zusammenhang eine ähnliche Frage wie vorhin. Gerade im Zusammenhang mit diesem Anschlag sind ja von Anfang an Zweifel geäußert worden, ob deutsche Behörden da wirklich in alle Richtungen ermitteln. Ist Ihnen da jemals signalisiert worden, dass das nicht gewollt wäre?
Die Bundesanwaltschaft ist als Staatsanwaltschaft verpflichtet zu ermitteln, wenn es Anhaltspunkte für eine Tat gibt. Dieser Anschlag auf einen wichtigen Teil der deutschen Energieversorgung damals war ein solcher Verdacht. Deswegen haben wir hartnäckig, auch länger als andere Staaten, ermittelt und sind damit schrittchenweise, aber inzwischen gut vorangekommen, dass inzwischen eine andere politische Bewertung dieses Gesamtprojekts vorherrscht, hat sich nicht ausgewirkt auf die Ermittlungen.
Wir können nicht mehr über alle Motivationen des Terrorismus sprechen. Mindestens zahlenmäßig, Sie haben es gesagt, spielt für die Bundesanwaltschaft der islamistisch Motivierte die größte Rolle. Wie viel Sorgen machen Sie sich?
Der sogenannte Islamische Staat ist ja militärisch besiegt worden in Syrien und im Irak, verfügt also nicht mehr über ein festes Territorium, von dem er Gewalt ausüben könnte. Dennoch gibt es diese Terrororganisation weltweit. Sie ist regional organisiert und es gelingt ihr, sowohl durch eigene Aktionen, aber vor allem auch durch die Anleitung über das Internet und durch die Inspiration von Einzeltätern, Taten in auch Europa und Deutschland möglich zu machen. Und wenn wir nur an das letzte Jahr zurückdenken, ich habe im März angefangen, die Aufgabe wahrzunehmen. Im Mai war der Anschlag auf dem Marktplatz in Mannheim, Ende August auf das Stadtfest in Solingen. Wir haben in diesem Jahr erlebt einen Angriff im Stehlenfeld in Berlin, auf eine Verdi-Demonstration in München und auf feiernde Fußballfans in Bielefeld. Dieser Terrorismus durch radikalisierte Einzeltäter ist präsent und leider nicht verschwunden. Und da müssen wir uns insgesamt Sorgen machen.
Und gerade dieses Phänomen, diese Täter haben sich oft selbst radikalisiert, sind deshalb schwer zu erkennen, oft nicht vernetzt. Was heißt das für die Ermittlungsinstrumente, die Sie brauchen?
Es ist extrem schwierig zu erkennen, wenn sich ein Einzeltäter allein digital radikalisiert. Es ist leichter, wenn das in der wirklichen Welt stattfindet, in einem Umfeld, das beobachtet werden kann. Und deswegen müssen wir die Ermittlungsmethoden eben auch auf dieses digitale Feld ausdehnen. Dazu gehört in schweren Fällen eben moderne Überwachung von Kommunikation, auch wenn sie verschlüsselt ist. Und dazu gehört eben auch die Vorratsdatenspeicherung, jedenfalls was die IP-Adressen angeht, um wenigstens nachträglich die Verbindungen auch zu den Anstiftern, zu den Drahtziehern, zu den Ideengebern herstellen zu können.
Das fehlt Ihnen also noch, während der erste Punkt, den Sie genannt haben, da geht es um Online-Untersuchung.
Und vor allem und die Quellen-TKÜ, wo es darum geht, einen Kommunikationsvorgang, der während der Kommunikation verschlüsselt ist, an den beiden Enden entschlüsselt zu überwachen.
Die Sie ja haben.
Die es für schwere Straftaten gibt, ja.
Welche Rolle spielt der Regimewechsel in Syrien für diesen Komplex?
Zu Syrien hat die Bundesanwaltschaft schon sehr früh ermittelt unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen, was die terroristischen Vereinigungen einschließlich des IS angeht und ihre Verbrechen. Zum anderen aber eben auch, was die Verbrechen angeht, dass das syrische Regime unter Assad begangen hat. Seit letzten Dezember haben wir dort diesen Umsturz erlebt. Das erleichtert zunächst einmal Ermittlungen, weil etwas mehr Bewegung in Richtung dem syrischen Staat eingetreten ist. Wir müssen aber einfach die Situation weiter beobachten. Sie ist noch sehr unsicher. Viele Menschen haben sich noch nicht entschieden, ob sie nach Syrien zurückgehen, sei es aus Deutschland, sei es aus den Grenzregionen, um diesen Staat wieder aufzubauen, oder ob sie die Situation als so unsicher einschätzen, dass sie doch wieder Richtung Europa sich aufmachen. Und wir müssen eben auch umgehen mit einer früher terroristischen Vereinigung der HTS, die nun gewandelt eben auch sich anschickt, die Macht insgesamt zu übernehmen.
Das ist die Situation in Syrien. Und was heißt das für die islamistische Bedrohung in Deutschland?
Im Idealfall würde die islamistische Bedrohung zurückgehen durch eine Stabilisierung. So einfach ist die Welt aber leider nicht, gerade wenn wir es mit radikalisierten Einzeltätern zu tun haben, die ihre Inspiration von Zellen auch außerhalb Syriens natürlich erhalten, lässt sich da leider keine Entwarnung geben.
Es gäbe noch viel zu besprechen über islamistischen, aber auch über rechten Terrorismus, über die gerade wieder relevante RAF, Stichwort Daniela Klette und andere, über Spionage, was uns die Sendezeit nicht erlaubt, vielleicht bei anderer Gelegenheit wieder. Für jetzt, Herr Rommel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern geschehen.